Ja, ich möchte gerne mit uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Freiheit, die du uns gegeben hast, sogar die Freiheit, dich zu meiden. Aber Herr, wir möchten dich nicht meiden, wir möchten gerne in deine Gegenwart kommen. Wir danken dir, dass wir jetzt auch in deine Gegenwart sind. Wir danken dir, Herr, dass du alle Mauern niedergerissen hast und all das, was uns von dir getrennt hat, die Sünde, hast du am Kreuz abgeschafft, sodass wir nicht mehr getrennt von dir sein dürfen, sondern dass wir jetzt mit dir zusammen leben können. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du den Weg für uns frei gemacht hast, dass wir zu dir kommen können, um mit dir freimütig Gemeinschaft zu haben. Herr, mutig kommen wir vor deinen Thron, mutig beten wir zu dir und fragen dich und bitten dich, dass du uns heute segnest. Herr, öffne heute unsere Herzen, öffne heute unseren Verstand, Herr, für dein Wort. Schenk, dass wir uns auf dich einlassen, auf deine Gegenwart, auf dein Wort, Herr. Rede du heute zu uns, Herr, gebrauche du uns, Herr. Herr, im Reden, aber auch im Hören, Herr. Wirke durch deinen Geist, Herr, und sage du, was dir auf dem Herzen heute liegt. Herr, wir brauchen dich, wir brauchen deine Gegenwart. Wir loben dich und preisen dich im Namen Jesu. Amen. Hallig ein bisschen, so donnermäßig, so wie die Stimme Gottes. Das, ich glaube, bei ihm hört sich das noch ein bisschen besser an. Da komme ich nicht gleich. Ja, liebe Gemeinde, ich habe mich mit einem Thema beschäftigt. Und was heißt Thema? Ich habe mich mit einem Kapitel beschäftigt und das hat mein Herz sehr, 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 sehr viel bewegt. Wir haben es auch, es hat damit angefangen, dass wir im Hauskreis diese Stelle dann zufällig gelesen haben. Und irgendwie habe ich diese Stelle nicht losgelassen und ich würde gerne diese Stelle mit euch lesen. Es ist kein spezifisches Thema, aber ich würde gerne mal diese paar Verse durchgehen und einfach die Gedanken dazu sagen, die auch mein Herz bewegt haben, um euch zu ermutigen, euch im Glauben zu stärken. Mich hat das auch sehr ermutigt und auch irgendwie eine neue Perspektive aufgezeigt, obwohl ich schon dieses Kapitel gelesen hatte. Und ich hoffe, dass wir da auch persönlich was daraus gewinnen können. Wir lesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 33, ab Vers 7. Ich wiederhole nochmal, zweite Buch Mose oder anders gesagt Exodus, Kapitel 33, ab Vers 7. Halle ich immer noch? Ein bisschen? Soll ich ein bisschen ruhiger reden heute? Vielleicht ausnahmsweise. Ich muss mit der Technik zusammenarbeiten. Ja, ich versuch's. Also. Ich lese vor, 2. Mose 33, ab Vers 7. Moses nun nahm jeweils das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung und außerhalb des Lagers hinaus. Es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er Mose ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Mose nun sagte zum Herrn: Siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Er antwortete, mein Gesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Er aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier herauf. Worauf soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir und ich und dein Volk dadurch für jedem Volk auf der Erde ausgezeichnet werden? Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erkennen. Denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Er aber sagte, also Moses, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete, also Gott, ich werde alle meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir. Da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen. Aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Dieses Kapitel ist mir sehr, sehr, sehr nahe gegangen und ich habe wirklich Tage damit verbracht, nachts wachgelegen, darüber nachgedacht, geweint teilweise auch, weil es das mein Herz einfach so bewegt hat. Weil überlegt euch mal, wir haben hier einen Bericht über eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das ist was Einmaliges, das ist ja was Unglaubliches. Wir haben hier einen Dialog zwischen einem Menschen und einem Gott. Ein Mensch redet und Gott antwortet und Gott redet, dann spricht wieder ein Mensch und so weiter und so fort. Wir haben hier einen Dialog. Ist es nicht spannend? Spannend, dass wir ein Buch haben und in diesem Buch gibt es Kapitel oder ein Kapitel oder mehrere Kapitel, wo Gott direkt redet und ein Mensch hat direkten Kontakt mit Gott. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und irgendwie bin ich hellhörig geworden bei diesem Kapitel. Und hier heißt es, dass Moses mit Gott redete von Angesicht zu Angesicht. Von Angesicht zu Angesicht. Er redete mit Gott. Also eine direkte Begegnung. Also nicht nur so irgendwie distanziert oder weit weg, sondern eine wirkliche, echte, direkte Begegnung mit Gott. Was mich hier noch fasziniert hat, war, also es gab dieses Zelt. Ich finde es immer sehr spannend, wie Gott sich uns Menschen annähert. Ich frage mich so, Gott, dieser Gedanke kam mir gestern, mit all seiner Technologie, ja, mit all dem Wissen, das er hat, hätte er nicht irgendwie so ein Hightech-Gebäude da errichten können und dann dort mit Mose Gemeinschaft haben können, mit LED und digitalen Leuchttafeln und Musik und Lautsprecher und so weiter und so fort. Nein, aber der Herr hat diese Fähigkeit, immer das zu nehmen, wo wir uns gerade befinden. Er trifft sich mit Mose in einem Zelt. Und dieses Zelt wird aus Ziegenfellen zusammengebaut und aus Holz und dies und jenes. Einfach aus dem, was die Menschen damals gekannt haben. Aber es wurde nach der Anweisung Gottes gebaut. Was mich hier noch fasziniert hat, ist, dieses Zelt wurde nicht mitten im Lager aufgebaut. Und wie wir es so manchmal auch in den heutigen Dörfern auch sehen oder Städten, da hast du in der Mitte sozusagen den Dom, die Kathedrale oder die Kirche und dann baut sich die ganze Stadt umherum auf. Sozusagen war das früher das Zentrum, heute vielleicht nicht mehr, aber es ist immer noch zentral und manchmal finden wir da auch diese Sehenswürdigkeiten. Doch Gott sagt hier, oder zumindest wird es hier so gemacht, die schlagen das Zelt außerhalb des Lagers auf. Erst habe ich das nicht so verstanden. Erst habe ich gedacht, es wirkt so nach dem Motto so, ja okay, ich habe mit euch zu tun, aber eigentlich will ich gar nicht mit euch so viel zu tun haben, deshalb baue ich mein Zelt draußen auf. So ein bisschen so eine Distanzhaltung uns Menschen gegenüber. Und vielleicht gibt es diese Seite auch, weil Gott stellt sich jetzt hier als heiligen Gott dar. Aber eine andere Seite, die wirklich mein Herz bewegt hat, ist, wisst ihr was, genau ist es auch in unserem eigenen Leben auch. Wir sehen auch, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, Jesus ging immer wieder aus dem Volk heraus, er ging immer wieder aus der Menschenmasse heraus, aus dem Leben, wo die Menschen sich beschäftigt haben. Er stieg auf einen Berg oder er ging in die Wüste, um dort alleine mit dem lebendigen Gott Zeit zu verbringen, um mit seinem Vater Gemeinschaft zu haben. Oft sehen wir den Aktivismus, den Jesus an den Tag brachte. Aber wir übersehen das Kleingedruckte. Wir übersehen immer wieder, wie er die Gemeinschaft mit dem Vater suchte. Wie er immer wieder sich absonderte. An einer Stelle heißt es sogar, in einem der Evangelien, als Jesus kurz vor dem Kreuz war, da heißt es, und er riss sich von seinen Jüngern los. Er riss sich von seinen Jüngern los. Von diesen klebrigen Jüngern, die immer seine Gegenwart haben wollten, die immer mit ihm zusammen sein wollten. Und er riss sich einmal von ihnen los, um mit dem Vater Gemeinschaft zu haben. Er musste außerhalb des Lagers. Außerhalb des Lagers musste der Mose gehen. Und dann kam mir der Gedanke, wie ist es bei uns eigentlich? Manchmal ist doch diese Erde und das, was uns so beschäftigt und uns so einnimmt, ist es so gefangen nehmen. Es gibt so viele Dinge, die uns einfach fest gefangen nehmen. Und wie ist es mit uns? Reißen wir uns los und gehen wir außerhalb des Zeltlagers, raus aus der Stadt und haben wir dort für uns persönlich in unserem Glaubensleben dieses Zelt der Begegnungen, da wo wir Gott persönlich begegnen können. Ich sage euch ganz ehrlich, im Alltag schaffe ich es nicht, Gott zu begegnen. Wenn ich im Alltag drinnen bin, dann muss ich funktionieren. Da bin ich wie ein kleines Zahnrad im Uhrwerk. Ich muss ticken, ich muss funktionieren. Aber rauszugehen, und ich verstehe nicht warum, aber es kostet uns so viel Kraft, so viel Überwindungspower, rauszugehen und diese klebrige Welt einmal hinter uns zu lassen. Ganz interessant, Gott führte das Volk Israel aus Ägypten heraus, aus dem Götzendienst heraus, aus dem, wo sie anderen Göttern oder dem Volk anderer Götter, die anderen Göttern gedient haben, dass sie rauskommen konnten in die Wüste, in einen Ort, wo es nichts gibt, in einem Ort, wo es nur Sand gibt, wo es kein Grünes gibt, wo das Überleben schwer ist. Und ganz interessant, was mir noch aufgefallen ist, jedes Mal, wenn wir es mit einem Mann oder Frau Gottes zu tun haben oder mit dem Volk Gottes, interessant, dass sie immer herausgeführt werden. Sie werden immer wieder herausgeführt aus dem Heimatland, aus der Verwandtschaft heraus, sei es mit Mose, Abraham, Jakob, Isaak, sei es mit all diesen Leuten, sei es mit Jesus selbst, der seinen Vater verlassen hat. Sie gehen alle heraus, weil irgendwie stärkt das diese Gottesbeziehung, wenn wir rausgehen aus dem, wo wir uns befinden. Und nehmen wir uns diese Zeit, rauszugehen, kämpfen wir dafür. Für wahre Freunde haben wir nicht nur Zeit, für wahre Freunde nehmen wir uns sogar diese Zeit. Und der Mose tat es hier. Der Mose tat es hier, er nahm dieses Zelt, er ging heraus, er baute dieses Zelt auf und er nannte es das Zelt der Begegnung. Wir haben hier ein Gemeindehaus. Wie nennen wir dieses Haus? Wir hoffen und wir beten, dass auch dieses Haus ein Zelt, ein Haus der Begegnung mit Gott sein kann. Was mich hier auch noch fasziniert, ist die Teilnahme des Volkes. Also es ist nicht so, dass sie nur einen gesalbten Mann Gottes haben und dieser Mann Gottes geht und dann geht er in dieses Zelt oder Gemeinschaft mit Gott und alle anderen schauen Fernseher in ihrem Zelt, ja, oder sind am Handy oder am Zocken oder sonst irgendetwas. Sondern nein, wenn Mose in dieses Zelt hineingeht, dann stehen sie auf und sie nehmen Anteilnahme. Also das Volk Gottes hat ja vieles falsch gemacht, ja, immer wieder so, wie wir ja auch. Aber in diesem Moment sind sie aufmerksam und sie gucken dem Mose hinterher, bis er in dieses Zelt geht und werfen sich dann auch nieder. Sie nehmen Anteil am geistlichen Leben, sie sind mit dabei. Eine Sache ist, und wenn Menschen ein Anliegen haben, ein Problem haben, dann müssen sie rausgehen, und auch zu diesem Zelt hingehen, um dort eine Lösung von Gott zu bekommen. Also dieses Rausgehen aus dem, wo ich mich gerade befinde. Rauszugehen aus meiner Gemütlichkeitszone, rauszugehen aus dem, was mich gefangen hält oder mich beschäftigt, um dann in dem Zelt der Begegnung zu sein. Dazu lädt uns Gott ein, dazu ist er auf diese Erde gekommen. Er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er schenkt uns Menschen seine Gegenwart. Und wisst ihr was? Das größte Geschenk, das wir Menschen in unserem Leben haben, ist die Gegenwart Gottes. Ist die Gegenwart, nicht nur die Gegenwart Gottes, sondern die Gegenwart eines anderen Menschen. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe meine Kinder nicht, weil sie so brav sind oder so toll sind. Sondern ich liebe meine Kinder wegen ihrer Existenz, weil sie existieren einfach. Und weil sie Gott mir geschenkt hat. Ich liebe meine Eltern. Wenn ich zu meinen Eltern zu Besuch fahre, dann fahre ich nicht nach Berlin, weil meine Eltern ein tolles Hotel haben und ich dann in dem Hotel gut übernachten kann und Berlin so ein tolles Flair hat. Oder wegen dem Döner, der lecker ist. Sondern ich fahre nach Berlin wegen der Gegenwart meiner Eltern. Wenn wir uns lange nicht gesprochen haben, lange nicht gesehen haben, entsteht ein Vermissgefühl und ich möchte gerne meine Eltern sehen. Ich möchte gerne in ihrer Gegenwart sein. Oder wenn ein Mensch stirbt und von uns geht, auch wenn wir wissen, er geht in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit zu Gott, dass dieser Mensch nicht mehr erreichbar ist hier auf dieser Erde und ich ihn nicht mehr sehen kann von Angesicht zu Angesicht. Das löst in uns Menschen Schmerzen auf. Matthias durfte jetzt ein Kind empfangen mit Tina, der Timeo, ne? Timeo. Und dieser Mensch hat nicht existiert und jetzt ist er plötzlich da. Dieses Wesen ist da. Deshalb feiern wir auch den Geburtstag wegen der Gegenwart eines Menschen. Und das größte Geschenk, das Gott uns Menschen geben kann, ist nicht nur die Erhörung unserer Gebete, sondern das größte Geschenk, das uns Gott geben kann, ist seine eigene persönliche Gegenwart. Und damit möchte ich euch alle ermutigen und alle, die heute online auch dabei sind, der erste Dienst, der Dienst, den wir in einer Gemeinde tun oder der Dienst, den wir einander tun, besteht nicht aus dem, was du mit deinen Händen tun kannst oder mit deinen Füßen tun kannst oder mit deinem Körper tun kannst. Der erste Dienst und der wichtigste Dienst, den es überhaupt gibt, besteht aus deiner Gegenwart. Deine Gegenwart präsent sein. Präsent sein in Familie, präsent sein in der Gesellschaft, präsent sein in der Gemeinde. Deine Präsenz ist wichtig. Wie oft haben wir als Familie mit Sarah am Tisch gesessen und eins unserer Kinder waren ein, zwei Tage weg. Oder beim Mittagessen waren sie zum Beispiel einmal nicht dabei, bei Freunden und so weiter. Und wir sitzen, schauen uns an und haben gleich das Gefühl, irgendwas fehlt hier. Irgendwie ist das leerer heute. Ich kann es nicht erklären. Wo ist der Orlando? Orlando, mal Hand hoch. Da ist der Orlando. Orlando liebt unsere Gegenwart. Er feiert das immer wieder. Er ist immer, freut sich, wenn die Bude voll ist. Ja, wenn die Gebetsstunde voll ist. Er liebt die Gegenwart des Menschen. Und das ist ansteckend, wenn man das bei ihm auch so sieht, diese Freude und wie er Leute begrüßt und so weiter und so fort. Sich zu freuen übereinander, über die Gegenwart voneinander. Alleine deine Anwesenheit ist schon ein Dienst. Deine Gegenwart ist ein Dienst. Deshalb das größte Geschenk, das wir von Gott haben können, ist seine Gegenwart. Nicht das, was er für mich tun kann, nicht das, was er leisten kann, nicht, dass er meine Gebete erhört, sondern seine Gegenwart in unserem Leben. Damals konnten die Menschen diese Gegenwart nicht persönlich in ihrem Leben haben. Es ging nicht, weil die Menschen waren nicht rein, sie waren nicht sauber, sie waren nicht geheiligt. Sie konnten nicht die Gegenwart Gottes in ihrem Leben haben, sondern sie waren getrennt von Gott. Sie brauchten einen Vermittler und auch dieser Vermittler, in diesem Fall Mose oder ein Hohenpriester, dieser Vermittler konnte zwar mit Gott reden, Gemeinschaft haben und es heißt hier von Angesicht zu Angesicht, aber es war nicht von Angesicht zu Angesicht. Es war wie von Angesicht zu Angesicht, aber es war nicht von Angesicht zu Angesicht. Mose hatte Gemeinschaft mit Gott, er ging raus, um dort mit Gott zu reden und er redete mit ihm. Und dann kam Mose hier an einen Punkt. Und dieser Mose, als er mit Gott redete, und das ist das, was mich so fasziniert, wie, ich weiß nicht genau, wie lange wir im Glaubensleben unterwegs sind. Ich weiß nicht genau, wie lange Mose hier schon so mit Gott unterwegs war, wie lange er mit Gott Gemeinschaft hatte und geredet hat. Aber Mose war es nicht genug, obwohl Mose direkt mit Gott im Zelt saß, da war, ob da eine Wolkensäule oder war es diese Decke, der Vorhang, da gab es einen Vorhang und es gab in diesem Zelt mehrere Bereiche und ein Bereich war ein kleines dunkles Zimmer, wo dann die Bundeslade drin stand, das war ein Kasten mit und dieser Kasten repräsentierte die Gegenwart Gottes. Das heißt, Gott redete aus diesem dunklen Zimmer durch den Vorhang zu Mose oder zu dem Hohenpriester und hatte dann der Mose Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Aber er hörte seine Stimme, er bekam die Anweisung, was ja schon mega toll ist. Und in diesem ganzen Prozess, als dann der Mose Gemeinschaft hatte, tat etwas der Mose, was mich sehr fasziniert, was mein Herz sehr bewegt hat. Nicht das Volk Israel, sondern Mose. Mit Mose passiert es. Mose bekam noch einen größeren Hunger und wollte Gott sehen. Er wollte Gott noch mehr begegnen. Diese Gemeinschaften, die er mit Gott gehabt hat, diese Gespräche mit Gott, die haben in ihm einen Hunger ausgelöst. Und dieser Hunger war eigentlich, sag mal, wer ist eigentlich dieser Gott? Wie sieht er eigentlich aus, dieser Gott? Ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte nicht mehr immer durch den Vorhang mit ihm reden, sondern ich möchte ihn sehen. Und diese Stelle hat mich so fasziniert, weil ich habe mich dann selbst gefragt, wie ticke ich eigentlich? Wie ticke ich? Überlegt euch mal, wir haben es hier mit einem Gott zu tun. Und dieser Gott hat eine Zeit, wo er sich als den heiligen Gott vorstellt. Das Gesetz bringt er. Ich bin ja zu Hause auch das Gesetz. Deshalb werde ich nicht geliebt zu Hause. Ich habe noch nie gehört, oh, mein Vater, der stellt 125.000 Regeln auf, deshalb lieben wir unseren Vater. Wenn ich eine Regel aufstelle, wenn ich was Neues entdeckt habe, ja, dann wird am Tisch beim Zusammensitzen, wird dann laut proklamiert, liebe Kinder, es gibt eine neue Regel. Und alle, oh, Kopf runter. Und wisst ihr was, so war ich ja auch. So war ich in der Schule, wenn es um Regeln ging. So war ich mit meinen Eltern, wenn es um Regeln ging. Und ich habe gemerkt, dass wenn wir klein sind und uns die Reife fehlt, wir verstehen die Eltern nicht. Unsere Reaktion ist einfach, oh nein, nicht noch eine Regel, nicht nochmal das Zimmer aufräumen, nicht mal das und dies. Und wir sehen nur diese Regel. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, wenn die Eltern sagen, sei fleißig in der Schule und lerne und bekomme gute Noten. Wir als Kinder denken, ja, ach, schon wieder, und Eltern üben Druck aus wegen dieser Geschichte und so weiter und so fort. Aber wir als Kinder verstehen nicht das Herz dahinter. Wir sehen nur die Regel, wir sehen nur das, was ich tun darf und was ich nicht tun darf. Wir sehen nicht das Herz Gottes. Es gibt bei meinen Kindern gibt es ein Mädchen, das ist die Freundin von Sophia, und die hat mich mal fasziniert. Ich habe ja jahrelang unter Teenagern auch gearbeitet, Konfi-Unterricht. Und glaub mir, ich habe 25.000 Menschen gefragt, wie geht's dir? Na, alles klar bei dir? Jo. So war die Antwort. Aber wisst ihr, wie selten es war, dass ein Teenager mich gefragt hat, und wie geht es dir? Ich war der Lehrer, ich war derjenige, die mussten da sitzen, die mussten meinen Befehlen gehorsam sein, sie mussten das tun, was ich sage und so weiter und so fort. Ich war in ihren Augen nervig, manchmal konnte ich sie ein bisschen packen, dass es spannend war. Aber generell mussten sie mit mir eine Stunde und 45 Minuten totschlagen oder eine Stunde und 30 Minuten totschlagen. Ja? Menschen, die kein Interesse hatten an Gott. Aber niemand fragte mich, sag mal, und wie geht es dir? Und dann dieses Mädel, wir sitzen im Auto und ich frage sie, na, wie geht's dir? Sagt sie, ja gut, und dir? Und ich so, hab ich das gerade wirklich gehört? Hat mich gerade ein Teenager gefragt, wie es mir geht? Da war ich sehr fasziniert. Wie geht es mir eigentlich? Und dann dachte ich so, und das hat sie dann wiederholt, mehrfach wiederholt. Und das ist mir dann aufgefallen. Ich so, das ist irgendwie neu für mich, dass mich jemand fragt, wie es mir geht in dem Alter. Meistens sagt man einfach nur genervt, ja gut, und das war's, und man ist still. Aber wie geht es dir? Und diese Frage kam mir auf eigentlich, sag mal, wir haben doch so viele Nöte und so viele Beschwerden und Schwierigkeiten in unserem Leben. Und ich glaube, wir haben nur einen Glauben manchmal. Es geht nur darum, dass ich zu Gott komme und dass ich ihm gerecht werde, dass ich das mache, was er will. Und dann tue ich das, was er getan hat. Und dann habe ich Angst, dass es vielleicht richtig oder nicht richtig ist. Ich will auch gerecht und heilig leben und so weiter. Aber sag mal, diese Frage eigentlich, sag mal Gott, wie bist du eigentlich drauf? Sag mal, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir eigentlich, Gott? Wie geht's dir eigentlich heute? Hast du gut geschlafen heute? Also Interesse an Gott, dieses Interesse an seinem Wesen, dass man nicht nur die Regel sieht, so wie ich jetzt auch durch meine Reife, deshalb, liebe Kinder und Teenager, das ist kein Vorwurf euch gegenüber, das ist alles normal, so wie ihr seid. Bleibt so, ja? Aber nicht für immer, sondern wenn wir wachsen und reifen, dann muss ein Interesse, ein Verstehen entstehen. Wir haben es auch letztens in der Gebetsstunde gehabt. Gottes Ziel ist nie das Gesetz gewesen. Gottes Ziel war nie das Gesetz. Nie das Gesetz. Sondern Gottes Ziel war immer die Mündigkeit, die Reife. Er will die Reife von uns haben. Überlegt euch mal, ich habe ein kleines Kind, Annabella, und ich sage zu ihr, Annabella, du darfst diese Schere nicht oder das Messer nicht nehmen, du wirst dich damit schneiden. Und ich mache ein Gesetz, ich bringe ein Verbot, ein Gebot heraus, und ich bringe dieses Gebot heraus. Warum bringe ich dieses Gebot heraus? Weil sie unmündig ist, weil sie klein ist, und ich möchte ihr Leben schützen, ich möchte sie bewahren, dass sie sich nicht umbringt oder verletzt oder sowas, oder jemand anders verletzt. Und das ist der Grund, warum Gott auch Gesetze erstellt hat. Er will uns in unserer Unmündigkeit schützen.
uns bewahren, unser Leben sicherstellen und zur gleichen Zeit ein bisschen auch sein Herz ausdrücken. Aber wie wenige Menschen haben sein Herz verstanden? Pharisäer und Schriftgelehrten haben die Schrift studiert und haben das Herz Gottes nicht erkennen können. Sie waren so mit den Buchstaben beschäftigt, dass sie das Herz Gottes nicht verstanden haben. Sie waren damit beschäftigt, diesem Gott gerecht zu werden, aber konnten sein Herz nicht erfassen. Deshalb das Ziel ist es, dass meine Tochter gut isst. Wir müssen gut essen in dem Zelt der Begegnung mit Gott. Wir müssen Gemeinschaft haben, wir müssen uns ernähren, müssen in der Gegenwart, in der sicheren Umgebung der Eltern, der Gegenwart Gottes bleiben. Und dann, wenn wir aufwachsen und mit der Zeit, überlegt euch mal, das wäre ein Horror für mich, wenn meine Kinder 30 sind und ich sage ihnen immer noch, du sollst das Messer nicht in die Hand nehmen. Erstens wäre es falsch von mir, ja, weil ich würde meine Kinder nicht zur Mündigkeit erziehen. Zweitens, ich würde meinen Kindern nicht zutrauen, sie wären immer noch unmündig. Das heißt, zu reifen ist das Ziel. Deshalb das Neue Testament, der neue Bund, war immer schon das Ziel Gottes. Aber er muss eine Zwischenstation einlegen, das Gesetz. Das Gesetz war nie das Ziel Gottes, sondern die Freiheit in Jesus, die Mündigkeit, die wir durch die Vergebung, durch sein Blut haben. Dazu wurden wir berufen. Und jetzt möchte ich uns hier diese Frage auch mitgeben. Wir sind ja jeder unterschiedlich lang mit Gott unterwegs. Wie ist es bei uns? Haben wir Hunger nach der Gegenwart Gottes? Haben wir Hunger nach der Gegenwart Gottes? Oder sind wir immer noch wie kleine Kinder, die sich auf Weihnachten freuen, nicht wegen den Eltern, nicht wegen der Gegenwart der Eltern, sondern weil sie Geschenke bekommen, weil sie sich auf Geschenke freuen? Sind wir immer noch Kinder im Glauben? Oder sind wir Mündige, wo wir erkannt haben, Vater, Mutter, ich brauche keine Geschenke von dir, du bist mein Geschenk. Die Gegenwart Gottes ist das Geschenk in unserem Leben. Kinder, es ist vollkommen okay, wenn ihr Geschenke bekommt und Geschenke haben wollt. Aber bleibt nicht so, sondern lasst uns wachsen im Glauben. Mose hat diesen Hunger nach Gott. Sag mal, wie bist du eigentlich drauf, Gott? Wie siehst du eigentlich aus? Und dann lässt sich Gott auf diese ganze Geschichte ein. Das ist das Faszinierende. Gott will sich offenbaren, doch es gibt ein Problem. Und das ist so, wenn man darüber nachdenkt, das ist so ein traurig machendes Problem. Und da heißt es hier, Vers 20, dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Und ich habe da so, da musste ich so ein bisschen weinen auch in meinem Herzen, dachte so, was ist mit unserer Beziehung zu Gott passiert? Er hat uns erschaffen, er hat uns gemacht. Und wir konnten im Garten Eden mit Gott Gemeinschaft haben, von Angesicht zu Angesicht. Und dann im Laufe der Zeit ist es so weit gekommen, dass wenn ich Gott sehe, ich sterben muss. Das ist der Grund, warum wir Gott bis heute nicht sehen können. Gott zeigt nicht seine Präsenz. Viele sagen, ja, wenn ich Gott nicht sehe, kann ich an dich glauben. Wenn du Gott siehst, wirst du sterben. Und deshalb kommt Gott nicht zu dir in seiner ganzen Gegenwart, mit seinem Angesicht, mit seiner Herrlichkeit, weil du vor seiner Gerechtigkeit nicht bestehen kannst. Sein Angesicht ist lebensgefährlich für mich. Und ich habe gedacht, der Mose, also ich schätze Mose ja wesentlich höher ein als mich, in seiner Heiligkeit, in seinem Unterwegssein mit Gott. Und auch Mose selber in seiner ganzen Heiligkeit, in seiner ganzen Gottesfrömmigkeit, darf Gottes Angesicht nicht sehen. In Offenbarung heißt es, und vor dem Angesicht Gottes, als das Gericht kommen wird, als der weiße Thron, der Richterthron aufgestellt wird, floh die ganze Erde. Vor dem Angesicht Gottes floh die ganze Erde. Gottes Gegenwart zu haben. Und ich habe mir überlegt mal, versucht mal, dieses Puzzle zu lösen. Überlegt euch mal. Ihr seid plötzlich Menschen und von einmal, wenn Menschen euch sehen, fallen sie tot um. Ihr seid plötzlich so. Ihr habt eure Menschen, die ihr liebt, und dann wollt ihr denen trotzdem noch begegnen, aber du kannst sie nicht begegnen, weil wenn du begegnest, sterben die. Was machst du? Wie löst du dieses Problem überhaupt? Und das ist das Problem Gottes, das er hat. Wie kann ich den Menschen begegnen, ohne dass ich sie umbringe mit meiner Heiligkeit? Ohne dass sie sterben, einfach nur sterben, genauso wie ein Licht. Es heißt im Neuen Testament, dass er ein, ich lese es mal vor, hier heißt es,
Das ist ein Nachteil, wenn man so viele Zettel hat. Ne? Auf jeden Fall heißt es hier, dass er ein undurchdringliches Licht ist, ein unzugängliches Licht ist. Das heißt, wenn wir, hier in 1. Timotheus 6, Vers 16, denn der als einziger Unsterblichkeit besitzt und ein unzugängliches Licht bewohnt, er hat ein unzugängliches Licht, den kein Mensch je gesehen hat und kein Mensch jemals sehen kann, ihm gebührt Ehre und Ewigkeit. Amen. Ein unzugängliches Licht, das ist Gott, ein unzugängliches Licht. Und so auch Mose. Mose darf nur durch diesen Vorhang mit Gott reden. Aber es entsteht trotz dessen eine Sehnsucht. Ich möchte Gott noch mehr kennenlernen. Ich möchte an seinem Herzschlag sein. Ich möchte verstehen, wie er tickt. Ich möchte Gott dich haben in meinem Leben. Und dann passiert Folgendes. Und Gott sagt ihm, du kannst mich nicht sehen. Und eigentlich ist der Grund dafür Sünde. Sünde ist der Grund. Sünde ist das, was uns von dem lebendigen Gott trennt. Unsere sündhafte Natur. Und ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber manchmal bin ich deprimiert über mich selber. Ich bin 20 Jahre lang Christ ungefähr. Und manchmal mache ich Fehler und Sünden, ganz klar Sünden in meinen Augen. Und diese Sünden sind, ich frage mich, wie kann ich sie tun? Und bevor ich hier Gott Gemeinschaft habe mit dem Volk Israel, steigt Gott auf den Berg, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und das Volk Israel ist ein paar Tage ohne Mose. Und dann sagen sie zu Aaron, sagen sie, mache uns einen Gott. Die Menschen können nicht ohne Gott. Sie brauchen irgendwas, woran sie sich kleben müssen. Und dann reißen sie die Ohrringe raus, die Gott ihnen als Reichtum mitgegeben hat aus Ägypten. Diesen Segen, den sie bekommen haben. Sie nehmen daraus und dann macht daraus Aaron einen Kalb. Und sie werfen sich vor diesem Kalb nieder und beten und sagen, dieser Gott hat uns aus Ägypten herausgeführt. Die haben diese 10 Plagen und Wunder erlebt mit Gott, wie er sie mächtig rausgeführt hat. Und dann ein bisschen später sagen sie, das ist unser Gott. Diese Ohrringe, dieser Schmuck, dieser Mammon, das Geld, das ist ja unser Gott. Und werfen sich vor ihm nieder. Ich denke, wie kann das sein? Und dann schaue ich in mein Leben und denke so, wie kann das sein? Ich wollte so heilig und so gerecht und so gut leben. Wo bin ich wieder in dieser Sünde gelandet? Und deshalb kann Mose nicht das Angesicht Gottes sehen. Und dann habe ich so überlegt, der Mose hat sich so auch Mühe gegeben, vor dem Gott gerecht zu werden, weil er lernt Gott auch als Gott kennen, der gerecht und heilig handelt und Menschen auch sterben auch durch seine Heiligkeit. Und dann sagt Gott zu ihm, und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Und dann sagt er, dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen. Mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Überlegt euch mal, in deiner ganzen Frömmigkeit, deiner ganzen Bemühung, deinem ganzen Opfer, die du gebracht hast, und plötzlich willst du Gott sehen und Gott sagt zu dir, sorry, du kannst mich nur von hinten sehen. Das heißt, Menschen, die nach dem Gesetz leben, das Gesetz erhöhen und nach den Regeln der damaligen Zeit leben, das Höchste, was sie erreichen konnten in ihrem Glaubensleben, war, Gott kurz von hinten zu sehen. Gott kurz von hinten zu sehen. Aber das ist nicht der Wunsch Gottes. Gott will nicht, dass wir ihn von hinten sehen. Er will sich uns offenbaren. Er will nicht, dass wir vor ihm fliehen. Er will nicht, dass wir Angst haben vor dem lebendigen Gott. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Und wenn wir die Offenbarung lesen, in der Offenbarung heißt es, das große Ziel ist es, da heißt es, und sie werden sein Gesicht sehen und seinen Namen an ihren Stirn tragen. Dann wird es keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden regieren für immer und ewig. Offenbarung, da gibt es das Happy End. Die Menschen werden endlich das Angesicht Gottes sehen und dort mit dem ewigen Gott Gemeinschaft haben. Wir werden keine Sonne mehr brauchen, weil es keine Nacht mehr geben wird, weil Gott selbst Licht geworden ist. Aber was nun? Was nun? Können wir Gott auch nur von hinten sehen? Nein, denn es heißt Folgendes, in 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, wie im Angesichte Jesu Christi.
Das heißt, wenn wir auf Jesus schauen, auf sein Leben schauen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir mit Gott unterwegs. Wir können zwar immer noch nicht direkt das Angesicht Gottes schauen, das ist für die Offenbarung, für das Allerletzte vorbereitet worden. Aber wir können das Wesen Gottes können wir durch Jesus erfassen. Und das Wesen Gottes wird vollkommener ausgedrückt, als es jemals durch Mose ausgedrückt wurde. Mose hat uns eine Teilerkenntnis gegeben. Mose hat uns nicht das Vollkommene gegeben. Das Gesetz gibt uns nicht das Vollkommene. Denn die Mündigkeit ist das Ziel, wo wir hingehören. Die Freiheit Gottes, zu der wir berufen sind. Und als Jesus am Kreuz hing, da heißt es, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus selbst als der Messias, er hängt an diesem Kreuz. Er hat Schmerzen, er wurde durchbohrt, er leidet. Und in diesem Moment, als er dort hängt, wird die Sünde für uns unsichtbar, wird die Sünde auf Jesus geladen. Auf ihn geladen. Und in dem Moment, wo Jesus die Sünde auf sich geladen bekommt, wendet Gott sein Angesicht ab von Jesus. Und Jesus fühlt sich verlassen von Gott, weil er in Sünde verlassen ist von Gott. Er durchlebt das, was ich eigentlich durchleben muss. Meine Verlassenheit nimmt er auf sich, damit ich nie wieder verlassen werden muss, damit ich nie wieder getrennt werden muss von seiner Gegenwart. Und dann heißt es, in dem Moment, wo Jesus das getan hat und in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, dann passiert Folgendes. In dem Tempel, da wo dieser allerheiligste Ort ist, da wo die Gegenwart Gottes eigentlich präsent ist, in dem Moment, als Jesus stirbt, zerreißt dieser Vorhang. Und die Menschen haben Zugang zu dem Allerheiligsten. Das heißt, in der heutigen Zeit brauchen wir keinen Mose mehr. Wir brauchen keinen Johannes mehr. Sondern in dieser Zeit haben wir selber durch den Geist Gottes Zugang zu dem himmlischen Vater. Er wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Jeder, der an Jesus glaubt, der sein Blut in Anspruch nimmt, er wird gerecht vor Gott. Er muss nicht das Gesetz einhalten, das Gesetz, wo er Gott nur von hinten sehen kann, sondern er kann durch Jesus das Angesicht Gottes wahrhaftig sehen und erleben und erfahren, sein Wesen erfassen. Worauf ist unser Auge gerichtet? Wenn wir nach dem Gesetz leben, dann werden wir immer auf uns selbst gerichtet sein, auf unsere Fehler, auf unsere Sünden, auf das, was wir falsch machen. Wenn wir auf Jesus schauen, auf sein Blut schauen, auf das Kreuz schauen, werden wir frei gemacht von unseren Sünden. Er ist das Lamm, er ist das geopferte Lamm, er ist mit seinem Tod, ist er dann in das Allerheiligste im Himmel hineingegangen und sein Blut wurde an den Altar besprengt zur Erlösung von uns Menschen. Durch das Blut Jesu Christi werden wir gerecht vor Gott. Glaubst du an das Blut Jesu Christi? Vielleicht bist du gerade schwer in Sünde gefallen. Vielleicht bist du gerade in einem Zustand, wo du dich so getrennt von Gott siehst und fühlst. Und du willst ja wieder herauskommen aus diesem Zustand. Die Frage ist aber nicht das Gesetz, sondern die Frage ist, glaubst du, dass das Blut Jesu Christi dich rein macht von aller Ungerechtigkeit? Setze dein Vertrauen auf das Blut Jesu, denn alleine dadurch hast du die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Als ich kein Christ war, habe ich Nächte gebetet, morgens gebetet. Immer wieder habe ich versucht, diesen Frieden zu erlangen, diese Knöpfe zu drücken vor Gott, um diesen Frieden zu bekommen. Und ich habe nicht bekommen. Und erst als ich wirklich auf Jesus geblickt hatte, hatte ich endlich diese Gegenwart Gottes, nach der ich so lange Sehnsucht gehabt habe. Wir haben Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Und ich möchte uns heute einladen, dass wir uns auf die Gegenwart Gottes einladen. Dass wir Gott heute danken für seine Gegenwart in unserem Leben. Und dass wir uns von den Dingen durch das Blut Jesu Christi lossagen, die uns von der Gegenwart Gottes trennen. Gott wohnt in dir. Wenn du seinen Geist hast, dann bist du jetzt auch zu einem Zelt der Begegnung geworden. Du musst nicht mehr rausgehen irgendwo. Zu einem Lager, du musst zu keinem Zelt gehen, sondern du selbst, dein Körper, dein Leib ist ein Tempel Gottes, eine Begegnung, wo du Gott begegnen kannst, in deinem Zelt. Und die Frage ist, nimmst du das in Anspruch? Nimmst du das in Anspruch, diese Gegenwart Gottes in deinem Leben? Es ist egal, was du für Schwierigkeiten hast, solange du die Gegenwart Gottes hast in deinem Leben. Es ist egal, wie kompliziert Dinge werden oder unlösbar sie sind. Wenn du die Gegenwart Gottes hast, ist alles ertragbar, ist alles aushaltbar. Mit der Gegenwart Gottes kann es vorangehen. Und diesen Wunsch möchte ich uns ans Herz legen, dass wir Interesse haben. Nicht nur an unsere Gebetserhörung und Erfüllung, das ist auch voll gut und das gehört auch dazu. Aber dass wir ein bisschen hinter die Kulissen schauen, dass wir neugierig werden und fragen uns, was ist das eigentlich für ein Gott? Was ist es eigentlich für ein Gott? Dass wir diesen Gott lieben. Dass wir lernen, diesen Gott zu lieben, der uns so sehr geliebt hat. Und sein Sohn für uns, sein Herzensstück für uns aufgeopfert hat. Dann heißt es hier in 1. Johannes 4,17, hieran ist die Liebe bei uns vollendet worden. Wann ist die Liebe bei uns vollendet worden? Wann ist es vollkommen? Wann ist es richtig angekommen in mir? Dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Gott möchte uns Freimütigkeit geben für den Tag des Gerichts. Wenn Gott sein Angesicht zeigen wird, wird die Erde vor ihm fliehen. Sie werden suchen, sich zu verstecken. Aber wir, die wir durch das Blut Jesu Christi Vergebung erlebt haben, die wir seine Liebe angenommen haben, werden Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Du stehst da, alle sind am Abhauen und du sagst, warum fliehen die eigentlich alle? Du stehst da freimütig, da an dem Ort, wo die ganze Welt zittern wird, hast du Freimut durch das Blut Jesu Christi. Dazu möchte Gott uns berufen, dass wir keine Angst mehr haben, dass wir uns erfreuen an seiner Gegenwart. Ein Psalmist hat Folgendes gebetet: Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, danach suche ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn ein Tag in den Höfen des Tempels, also nicht mal im Tempel selbst, sondern in den Höfen des Tempels, ist besser als tausend andere sonst. Lieber wäre ich Torwächter im Haus meines Gottes, als in den Zelten der Ungerechtigkeit. Hunger nach Gott, nach seiner Gemeinschaft, seine Gemeinschaft feiern, in seiner Gemeinschaft wohnen. Mose sagte hier an einer Stelle, sagte er, wenn du Gott mit uns nicht heraufziehst, dann wollen wir auch nicht herausziehen. Gott, wenn du nicht dahin gehst, dann bleibe ich auch hier, wo du jetzt bist. Gott wollte nicht Mose wollte nicht aus dieser Situation herausgehen, das war eine unbequeme Wüstensituation. Aber er sagte Gott, wenn du nicht dahin ziehst, dann bitte lass uns auch nicht heraufziehen. Lass mich nicht aus deiner Gegenwart herausgehen. Wir brauchen dich als Gott, als Gegenwart in unserer Mitte. Hunger nach der Gegenwart Gottes. Ja, wir haben Hunger nach, dass das Problem gelöst wird. Hunger, dass wir hier Sieg haben oder Hunger, dass das in unserem Leben funktioniert oder in der Gemeinde funktioniert. Aber lass uns hungrig sein nach der Gegenwart Gottes, nach dem Herzen Gottes, nach der Erkenntnis, wie er wirklich ist. Amen. Ich lade euch ein, wenn dir der Friede noch fehlt in deinem Herzen, wenn dir die Gegenwart Gottes fehlt, ich lade dich ein. Komm zu Jesus, komm zu dem Blut, das Blut des Lammes wird dich reinmachen und dann wirst du würdig gemacht, um die Gegenwart Gottes in dir als Zelt Gottes zu beherbergen. Er wird in dein Leben hineinziehen, er wird Wohnung nehmen, er wird in dir wohnen und du darfst mit Gott in dieser Herrlichkeit, in dieser Zeit Gemeinschaft haben. Amen. Unser himmlischer Vater, Herr, wir sind oft so unmündig wie kleine Kinder. Ich weiß, das ist in Ordnung. Ich weiß, das gehört zum Prozess dazu. Aber Herr, wir möchten wachsen. Wir möchten wachsen, wir möchten dein Herz erkennen. Wir möchten nicht unter dem Gesetz bleiben, Herr. Wir möchten nicht unter den Regeln bleiben, wie Unmündige die Regeln brauchen. Sondern wir möchten dahin kommen, Herr, wo wir dich erkannt haben und dann in der Mündigkeit, in der Reife leben können, in der Freiheit leben können, die du uns gegeben hast, gesteuert durch deinen Heiligen Geist, gesteuert durch deine Gegenwart. Herr Jesus, Herr, wenn unser Blick, unser Fokus auf Dinge geleitet worden ist, die uns von dir trennen, Herr, führe uns zurück in deine Gegenwart. Denn deine Gegenwart, Herr, wo dein Geist ist, wo deine Gegenwart ist, Herr, da ist wahre Freiheit. Danke, Herr, dass uns nichts mehr von dir trennen kann, aufgrund deines Werkes am Kreuz, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine Kreatur, noch irgendetwas auf dieser Erde. Denn du hast uns echten Frieden gegeben, durch dich als unser Sühneopfer. Wir danken dir dafür vom ganzen Herzen. Jesus, wir loben dich und preisen dich. Im Namen Jesu. Amen.